Ich würde sagen, ich bin verletzlich, aber ich bin auch unbesiegbar. Und das würde meine Geschichte sehr gut beschreiben, weil ich habe gemerkt, ja, man kann mir wehtun, das tut dann auch richtig weh, aber ich komme irgendwie aus der Sache raus und bin dann auch gestärkt und heutzutage voller Zuversicht.
Heute heißt es Hello Christina, schön, dass ihr dabei seid. Es geht um ein Thema, über das ich hier schon mal gesprochen habe und doch ist es irgendwie ganz anders. Und es hat auch Gründe, warum ich das tue. Es geht um Fehlgeburten. Damals habe ich mit Carola gesprochen. Sie hat sich bei mir gemeldet, um ihre Geschichte zu erzählen. Sie hatte eine natürliche Fehlgeburt, ohne ärztliches Zutun quasi. Und auf diese Folge habe ich so viele Reaktionen bekommen, auch ein paar kritische Stimmen über Carolas Vorgehen, aber es liegt, finde ich, nicht an mir, das zu werten, sondern ihr die Möglichkeit zu geben, ihre Geschichte zu erzählen und ihre Erfahrung zu teilen. Und da kann sich dann jeder selbst ein Urteil bilden oder es eben auch lassen. Und die zweite Sache ist, ich war total erstaunt, wie viel Redebedarf bei dem Thema ist und wie viele Frauen sich dann bei mir gemeldet haben, um mir zu sagen, hey, ich hatte auch eine Fehlgeburt. Und ich finde, weil es viel zu selten so eine Plattform gibt, auf der darüber geredet wird und weil sie in meinen Augen auch so eine unglaublich starke Frau ist, habe ich mit Christina Diehl gesprochen. Sie hat nicht nur eine, sondern 6 Fehlgeburten gehabt. Und es klingt so krass absurd, daraus eine Stärke und auch irgendwie eine Lebensfreude so zu ziehen. Aber sie hat es geschafft. Und wie, das erzählt sie euch jetzt am besten selbst bei Hello Christina.
Zum einen ist es die 4. Schwangerschaft, die ich hatte, also man muss immer dazu sagen, ich hatte insgesamt 6 Schwangerschaften, die alle erfolglos verliefen. Aber die 4. Schwangerschaft war besonders schwierig, weil die sich in dem Gebärmutterhals angesiedelt hatte. Und das ist deshalb so besonders gefährlich, weil das so ein Körperbereich ist, der extrem stark durchblutet ist. Und ich war durch die vorangegangenen gescheiterten 3 Schwangerschaften es gewohnt, dass ich mich habe operieren lassen danach. Ne? Dass man halt so gesagt hat, okay, es hat nicht funktioniert, aber ich kann dann irgendwie relativ schnell abschließen und mich operieren lassen und wieder von vorne anfangen. Das war bei dieser 4. Schwangerschaft nicht möglich. Ich kam also ins Krankenhaus und da sagte man mir, ich könnte noch nicht mal mehr nach Hause, das wäre viel zu gefährlich, ich müsste direkt da bleiben, mein Freund musste mir Sachen vorbeibringen und dann ging es die nächsten, ich glaube es waren 3 Wochen darum, diese Schwangerschaft bewusst abzutöten. Also ich musste Infusionen bekommen, es war so eine Art chemotherapeutische Therapie, weil es einfach nicht möglich war, genau, das zu operieren und ich weiß noch, dass der Chefarzt mich persönlich behandelt hat, weil das halt eine sehr, sehr seltene Diagnose ist. Ich glaube, nur 0,1% Frauen in Deutschland sind davon betroffen. Der fand das interessant und hat mich dementsprechend persönlich behandelt und klärte mich schon anfangs darüber auf, dass das sehr kompliziert sein kann, starke Blutungen auftreten können und so weiter. Und da komme ich dann eben auf diesen Schlüsselmoment, was mir erst so im Nachhinein sehr bewusst wurde, dass das einer war. Ich bekam nämlich tatsächlich Blutungen und die waren so stark, dass ich noch in dem Behandlungsraum gedacht habe, irgendwas passt hier nicht zusammen. Also ich habe noch nie so viel Blut gesehen und gleichzeitig fühlte ich mich aber gut und okay. Und ich werde aber nicht vergessen, wie hektisch und aufgeregt die Ärzte gehandelt haben und irgendwie der Chefarzt schon im OP anrief. Und ich habe in dem Moment irgendwie gespürt, oh, jetzt wird es auch irgendwie anscheinend für mich gerade bedrohlich. Und ich glaube, das war der Punkt, wo mein Unterbewusstsein schon für sich so beschlossen hat, boah, so weit willst du nicht mehr gehen. Erstaunlicherweise habe ich ja dann noch 2 weitere Schwangerschaften ausprobiert. Ich bin nur heute davon überzeugt, dass ich zu dem Zeitpunkt schon so angstbesetzt war, dass das eine große Rolle gespielt hat und so ein bisschen traumatisch hängen geblieben ist. Also das war erstmal so ein Wendepunkt, der natürlich nicht besonders schön ist, der aber für mich heutzutage auch sehr klar erkennbar ist. Das zweite war, dass ich nach diesen 6 gescheiterten Schwangerschaften tatsächlich mal in eine Selbsthilfegruppe gegangen bin, von der ich mir versprochen hatte, weil die auch so ausgeschrieben war, dass ich Frauen treffen, die quasi gesagt haben, okay, es hat nicht geklappt, lass uns jetzt irgendwie gucken, wie es weitergeht. Und vor Ort stellte sich aber raus, dass da viele Frauen waren, die eben nicht abgeschlossen hatten, die noch sehr in dem Thema involviert waren Und davon war ich irritiert. Ich fand, also ich hatte großes Mitgefühl, das muss ich dazu sagen. Es waren viele Frauen, die waren Ende 40, 48, 49 Jahre alt, die einfach nicht loslassen konnten. Und die fürchterlich geweint haben. Und ich habe da gesessen und habe irgendwie in dem Moment für mich entschieden, nee, das möchte ich nicht. Ich will das nicht. Ich möchte nicht mit Ende 40 hier sitzen und immer noch einem Lebensmodell nachtrauern, was ich ja im Grunde nie kennengelernt habe. Und das war auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich bin da total gelöst rausgegangen. Ich erinnere mich da immer noch sehr ja fröhlich eigentlich dran, weil das für mich auch so ein tatsächlicher Wendepunkt war, wo ich dachte so, nein, ich möchte wieder so fröhlich sein wie früher. Ich möchte eigentlich eher wieder dahin zurück, wo ich mal war, nämlich in dieses unbedarfte Dasein einfach. Und das Dritte war, dass ich, glaube ich, nach dieser Erfahrung mich dann wieder öffnen konnte, was auch so den Umgang mit Freundinnen angeht, die selber schon Kinder hatten oder die schwanger waren beispielsweise. Es war eine Zeit lang überhaupt nicht möglich für mich, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe versucht, das irgendwie zu vermeiden. Und da habe ich den Kontakt wieder aufnehmen können, hatte die Kraft dazu. Und das war eine ganz tolle Erfahrung, weil ich dann so ganz alte Freundinnen von mir hatte, die mir quasi so aufgezeigt haben, dass ich immer nur die eine Seite sehe, dass ich das alles sehr glorifiziere. Und die haben mir eigentlich ganz klipp und klar gesagt, das, was du dir so darunter vorstellst, das ist es nicht. Und die haben keinen Hehl draus gemacht, dass ein Kind eine tolle Sache sein kann. Aber die haben eben auch gesagt, du, auch ich habe schlechte Tage. Ich beneide dich manchmal um deine Freiheit. Und damit konnte ich umgehen. Da war dann irgendwie klar, zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich die noch um ihre Kinder beneidet. Das tue ich Gott sei Dank heute nicht mehr. Aber dafür hatte ich auch was die ganz toll fanden. Und das hat mich auch wieder so in eine ganz gute Position gebracht. Also das sind so die drei ganz wichtigen Wendepunkte gewesen.
Das sind ganz schön große und ganz schön viele. Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal drauf eingehen, die dich jetzt dahin gebracht haben, eigentlich an dem Punkt, an dem du auch heute bist, sodass du auch diese Erfahrungen teilen kannst und irgendwie auch weitergeben kannst und auch das Positive für dich siehst. Ich würde aber gerne nochmal einen Schritt weiter hinten anfangen. Warum war für dich, also es ist es ja für ganz viele, aber warum war für dich Kinder zu kriegen, so eine extrem wichtige Sache, beziehungsweise so die Erfüllung dann ja eigentlich auch, nach der du so dein Leben ausgerichtet hast?
Das ist eine echt sehr gute Frage, die ich mir auch im Nachhinein immer wieder gestellt habe. Und man beschäftigt sich, glaube ich, während dieses Kinderwunsches ganz viel damit und fragt sich das auch immer wieder. Das Witzige bei mir war, ich hatte nie einen übertriebenen Kinderwunsch. Also für mich war es nie so, dass ich gesagt habe, für mich gehört das 100% dazu. Aber in dem Moment, wo ich und mein Freund uns dazu entschlossen hatten, war es irgendwie so, ja, okay, jetzt machen wir es aber auch. Und ich glaube, ich habe mich dann so ein bisschen auch natürlich darin verloren, dass dieses Scheitern der ersten Schwangerschaft war für mich so ein natürlich auch so ein Ehrgeiz. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich kann es, wie gesagt, so im rückwirkend alles so ein bisschen so betrachten, dass dann für mich klar war, so jetzt kämpfe ich um was. Jetzt muss ich das unbedingt haben. Ich muss es um jeden Preis haben. Und das habe ich ja gerade auch schon mal geschildert mit dieser vierten Schwangerschaft. Man verliert sich plötzlich in so einem Marathon, bei dem man irgendwann nicht mehr so genau weiß, worum es eigentlich geht. Und
so ein bisschen so eine Versagensangst oder so, oder? Die man auf anderen Ebenen
hat. Ja, es ist absolut eine totale Versagensangst. Es ist auch immer das Gefühl, das ist gar nicht zu unterschätzen, wie viel da auch von außen kommt, wie viel man ja auch aus den Medien oder auch aus, ach, das kann alles Mögliche sein, aus irgendeinem Umfeld, kriegt man ja eigentlich immer das Gefühl vermittelt, das gehört halt dazu. Du bist erst vollständig, wenn du ein Kind hast. Ich glaube, ich habe nie, das weiß ich jetzt rückwirkend, zu denen gehört, die sich das aktiv vorgestellt haben oder die wirklich so einen Wunsch nach einem Baby gehabt hat, sondern es war tatsächlich eher so dieses, mach das jetzt, damit du so bist wie alle anderen und dazugehörst.
Ja, ich finde das total spannend. Ich glaube, das ist so eine ganz eigene Folge eigentlich auch wert, dass man mal guckt, Woher kommt das eigentlich? Und warum ist das so ein riesen Thema in unserer Gesellschaft? Nach wie vor, ne? Es ist so, irgendwann kommt im Leben einer Frau, früher oder später, finde ich, immer so der Punkt, an dem so ploppt und auf einmal kriegen alle irgendwie Kinder und dann gehört es dazu und entweder bist du so in diesem Kreis dazugehören oder irgendwas läuft halt schief. So, ne? Also es hat ja alles so, auch so ein wahnsinniges Stigma ja nach wie vor. Wie weit warst du denn immer in dem? Gibt es da so einen bestimmten Punkt oder war das ganz unterschiedlich?
Also ich war immer innerhalb dieser ersten 3 Monate, wovon man ja oft spricht, ne, dass sowieso noch so ein bisschen heikel ist. Ich meine, dass die ersten beiden Schwangerschaften die waren, die so am weitesten gingen, also ich sag mal 10., 11. Woche. Und es wurde dann tatsächlich immer kürzer tatsächlich, also bis auf diese 4. Schwangerschaft, wo man ja gar nicht beurteilen konnte, wie weit das eigentlich ging, weil das ja direkt abgebrochen werden musste, aber das hat mir auch so gezeigt, je mehr ich versucht habe und desto mehr mein Körper auch gelitten hat, desto weniger hat es einfach funktioniert. Mhm. Also es wurde dann nicht, die Zeit wurde nicht länger, sondern jeweils immer kürzer.
Und die Psyche spielt wahrscheinlich auch eine Riesenrolle, dass man sich schon wieder so einen Stress und einen Druck irgendwie macht, ne? Und diese Angst hat, die ja auch nicht kleiner wird von Mal zu Mal.
Also ich glaube, diese Angst ist von Anfang an da. Ich glaube, jede Frau, die eine Fehlgeburt hatte und dann nochmal eine Schwangerschaft danach folgend hat, weiß sofort, wovon man spricht, wenn es um Angst geht. Da ich das ja 6-mal hatte, glaube ich, entwickelt man irgendwann so ein, ja, es ist schon fast so ein bisschen so eine Art Pragmatismus. Das klingt auch sehr runtergeschraubt, aber ich glaube, das braucht man irgendwann. Also, weil es ist einfach wahnsinnig extrem von dieser ersten Erfahrung, wo man ja auch überrumpelt ist. Man ist das erste Mal schwanger, man denkt irgendwie so, oh Gott, war ich jetzt noch gar nicht richtig drauf vorbereitet. Dann ist man aber sehr unbedarft und freut sich und fängt ja auch völlig, ja, ich sag mal so kindlich an, schon zu überlegen, wie soll das Kind heißen und so. Und wenn das dann abbricht, dann ist das einfach erstmal für die Psyche was ganz Fürchterliches. Und später kann man diese Freude dann auch irgendwann natürlich gar nicht mehr nachempfinden. Also ich sag mal, bei einer 5. Schwangerschaft habe ich natürlich nicht mehr mich gefreut, sondern es war eher so, oh Gott, mal gucken, was jetzt draus wird. Mhm. So kann man es eben.
Pragmatismus ist ja vielleicht das eine, was man sich so entwickelt und trotzdem wird man ja nicht gefühlstaub und stumpf und es macht ja immer was mit einem. Wie war das so für dich zu wissen, es ist wieder ein Schlag und es geht aber wieder weiter und es ist wieder ein Schlag, aber ich halte mich daran irgendwie fest und ich möchte es nochmal versuchen.
Also erstmal muss ich, glaube ich, sagen, weil ich das jetzt gerade so für mich ja festgestellt habe, trotzdem ich keinen ausgeprägten Kinderwunsch empfunden habe vorher, ist es einfach ein Riesenunterschied, wenn man schwanger ist. Und wenn man weiß, dass da ein Herzschlag in einem ist, dann entwickelt man, glaube ich, zwangsläufig irgendeinen Bezug. Das ist wahrscheinlich auch in der Biologie irgendwie so festgelegt. Insofern, ja, natürlich spielt die Psyche eine Riesenrolle. Einmal tatsächlich auf das Kind selbst bezogen, aber auch was du jetzt gerade schon angesprochen hast, was mit Versagen zu tun hat, mit diesem, ich schaffe das nicht, warum passiert mir das? Natürlich auch immer wieder ein Riesenthema. Das nagt einfach so sehr am Selbstwert, dass man sich das vorher gar nicht so ausmalen kann. Also die Psyche, ganz, ganz großes Thema. Ich würde auch sagen, dass ich in der Zeit, weil es einfach immer nur darum geht, zu kämpfen und weiterzumachen. Und ich glaube, jeder hat da seine eigenen Grenzen. Findet man sich irgendwann in so depressiven Phasen wieder. Also ich hatte auch tatsächlich Zeiten, in denen ich super antriebslos war. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich bin wahnsinnig wütend geworden. Also ich habe echt richtig die Wut schon in mir gehabt, wenn ich aufgestanden bin, hat Leute in der Straßenbahn angepöbelt, so ungefähr. Und das hat auch so ein bisschen mein Bild verändert und das habe ich mir auch so da wirklich rausgezogen, dass man sich ja oft selber dabei ertappt, wenn man Leute beobachtet, die irgendwie mürrisch sind oder die nicht gut drauf sind, dass man das oft so aburteilt und irgendwie sagt so, boah, unfreundlich oder irgendwas. Da würde ich jetzt immer denken, da muss man ein bisschen genauer hingucken, weil da kann eine Menge Frustration dahinter stehen.
Ja, finde ich total schön, dass du das sagst und dass du das so sehen kannst, weil ich glaube, das sind so ganz extrem wertvolle Lernerfahrungen, die man erst mit Abstand sieht. Man steckt da irgendwie drin und egal in welcher Art depressiven Phase oder in welchem Tunnel man ist, da denkt man ja überhaupt nicht dran. Da geht es ja eigentlich nur darum, wie mache ich jetzt weiter? Das sind ja so ein bisschen so Überlebensinstinkte, wenn man es vielleicht so will. Ja. Es geht gar nicht darum, zum Beispiel auch gut zu sich zu sein, sondern sich eher gefühlt noch mal mehr abzustrafen mit Dingen und weiterzumachen, sehr hart zu sein, als da so auf den Blick irgendwie zu weiten, auf sich selbst und aber auch auf andere.
Ich glaube, die Tendenz habe ich sowieso so ein bisschen, ne? Das, was du beschreibst, so hart zu sich zu sein und so, das habe ich sowieso. Man darf ja auch nicht vergessen, das ist eine Phase im Leben, die habe ich so vorher noch nicht erlebt. Also ich habe es jedenfalls noch nicht gehabt. Man ist ja völlig machtlos. Also ich habe es einfach noch nie gehabt, dass ich so sehr keine Kontrolle mehr hatte. Und das hat mich so hilflos gemacht. Und das macht einen dann letzten Endes auch wütend, weil man irgendwann nicht mehr reagieren kann. Und ich glaube, das war auch so der Gedanke bei mir, dass ich gedacht habe, ich glaube, dass ich durch meine Artikel jetzt gar nicht unbedingt die erreichen kann, die so mittendrin stecken. Aber vielleicht doch ein Stück weit. Aber ich glaube, es geht eher so darum, dass man, wenn man eh schon an einem Punkt ist, wo man sagt, boah, ich weiß nicht, lohnt sich das noch und so, dass man einfach da Hilfestellung geben kann und sagen kann, du denk mal zumindest über diese Option nach, weil die ist denkbar und auch gut. Ne? Und das,
dass es noch andere Perspektiven gibt, als nur die eine, in der man sich da so ein bisschen auch dann verfängt. Ja, ne?
Ja, genau.
Du hattest jetzt gerade schon von der vierten sehr krassen Schwangerschaft da gesprochen und dem Abgang dann. Also wann und wie kam dann aber der Punkt, weil du hast ja trotzdem weitergemacht, an dem du gesagt hast, jetzt reicht es. Ich kann nicht mehr.
Ja, wie gesagt, ich glaube, so nach der vierten Schwangerschaft war das im Unterbewusstsein schon klar, weil ich einfach dann nur noch panisch war. Mhm. Also ich erinnere mich so an Zeiten zurück, das muss ich noch nicht mal mehr nur auf die Schwangerschaften bezogen haben, sondern ich hatte so insgesamt ganz viel mit Angst zu tun. Also was mir ja verloren gegangen war, ist so dieses Urvertrauen, was ich vorher für selbstverständlich gehalten habe und was, glaube ich, viele kennen, so dieses mir passiert schon nichts. Mhm. Und das war komplett weg und ich kann mich an Situationen danach erinnern, wo ich beispielsweise beim Grillen im Park war, jemand machte sich Ketchup auf die Frikadelle und ich bin zusammengezuckt, einfach nur, weil es rot war und mich daran erinnert hat. Das klingt fast schon ein bisschen lustig.
Okay, wie abgefahren. Nee, ich finde das ganz krass, ehrlich gesagt, ja.
Ja, klar, ist krass. Ich sage es jetzt selber so für mich, ne? Und ich glaube, das war das, wo mein Unterbewusstsein schon gemerkt hat, so, du kannst nicht mehr, das geht irgendwie nicht mehr. Und ja, am Ende, ich meine, bei mir spielt ja auch immer das Alter natürlich eine Rolle. Das ist ja auch so ein Wettkampf gegen die Zeit. Und ich habe durch diese Anstrengungen, die mein Körper da auch durchgemacht hat, einfach auch wahnsinnig abgenommen. Ich habe einfach echt gelitten und das ist natürlich für eine Schwangerschaft auch irgendwann überhaupt nicht mehr förderlich. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwann gemerkt, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe einfach die Kraft nicht mehr. Und ich habe aber auch diesen Part als besonders schwer empfunden im ersten Moment. Ne? Nachdem ich mich dann mal entschlossen hatte, war es okay. Aber überhaupt erstmal zu dem Punkt zu kommen, dass man sich bewusst gegen weitere Versuche entscheidet, ist deswegen so schwer, weil eigentlich alle um einen herum das nicht tun. Also Ärzte raten einem ja nicht davon ab. Das liegt ja wahrscheinlich auch nicht in deren Verantwortung. Und manchmal auch sehr im Gegenteil. Man wird noch sehr, weil man ja oft schwanger wird, wird man dazu angetrieben, weiterzumachen. Mhm. Also es gibt keinen von außen, der das für einen entscheidet. Und deswegen macht es das so besonders schwer, weil das ja eine sehr elementare Entscheidung ist. Aber ich glaube, dadurch, dass der Druck sich, bei mir waren es ja letzten Endes etwas über mehr als 5 Jahre, dieser Druck, der sich in dieser Zeit aufbaut und dieses da ankommen, dass man wirklich merkt, ich kann nicht mehr, ich kann körperlich nicht mehr, der fällt in dem Moment der Entscheidung eben genauso auch ab. Und das war auch so ein Moment, wo ich mich zum ersten Mal wieder super frei und ja auch so gefühlt habe, dass ich wieder über mich selbst entscheiden kann.
Mhm. Ich möchte gleich gerne nochmal auf dieses Gefühl eingehen, quasi diese Freiheit und dass du es auch zum ersten Mal wieder, auch dieses Urvertrauen wieder zurückgekriegt hast und diese Freude am Leben. Aber was war, ich möchte da gar nicht drauf rumreiten, aber es sind ja viele Dinge, die da so passieren. Ja, es ist das Körperliche, es ist das Psychische, es sind irgendwie die seelischen Narben. Was war so das, was dich rückblickend auch am meisten getroffen hat und am meisten an dir gezehrt hat oder noch immer irgendwie da ist?
Ach, ich glaube, am meisten getroffen ist, glaube ich, wirklich immer dieser Fakt, dass man sich sehr alleingelassen damit fühlt, dass man auch merkt, dass Leute Schwierigkeiten haben, damit umzugehen. Weil es ist runtergebrochen einfach eine ganz, ganz heftige Trauer. Und die zu bewältigen ist wahnsinnig schwer, fand ich. Weil man betrauert jedes Mal irgendwie ja nicht nur das Kind an sich, sondern man betrauert ja jedes Mal diese Zukunft, die man sich damit vorgestellt hat. Auch wenn das dann irgendwie rückwirkend gar nicht mehr so wichtig für einen erscheint. Aber das ist erstmal so diese Momentaufnahme. Und das fand ich total schwierig, damit so im Alltag umzugehen. Also dass man, ja, es ist ja nicht sowas wie, was man wirklich jemandem ansehen kann. Also Leute können das schwer greifen, können auch nicht so richtig begreifen, was da mit einem passiert. Und du musst aber ja trotzdem irgendwie weiter funktionieren über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Also ich fand es zum Beispiel wahnsinnig schwer im Job. Ganz, ganz schwierige Situation, weil du immer zwiegespalten bist. Wie weit möchtest du das jetzt überhaupt hier erzählen? Wie werden die Leute darauf reagieren? Du bist den Leuten ja auch nicht so nah. Ich habe das halt auch lange Zeit jetzt nicht so jedem preisgegeben. Und du musst aber trotzdem irgendwie da sein und funktionieren und deinen Job machen. Und das kostet einfach zusätzlich richtig, richtig, richtig viel Kraft.
Ja, ich glaube, dass so dieser gesellschaftliche Faktor und das Umfeld, ne, auch absolut nicht zu unterschätzen ist. Sowohl wahrscheinlich auch von Freunden, ne, die es vielleicht auch nicht besser wissen oder irgendwann auch nicht wissen, wie sie damit umgehen oder was sie tun, als auch von anderen Leuten, die da überhaupt keine Ahnung von haben.
Ich bin damit heutzutage so ein bisschen versöhnt, muss ich sagen. Ich glaube, wenn man in der Situation steckt, dann kommt man ganz schnell in diesen Kreislauf, dass man auch immer empört ist und wie kann der nur und so. Und mit Abstand kann ich jetzt mal heute sagen, es fällt einem immer schwer, sich in die Situation anderer Menschen reinzuversetzen. Ich kann Empathie haben und ich glaube, dass meine Empathie durch meine Geschichte nochmal extrem gesteigert wurde. Man kann einfach viel mehr nachempfinden, wie es ist, zu trauern beispielsweise. Da habe ich sofort irgendwie eine Verbindung zu Leuten. Aber ich kann trotzdem mich zum Beispiel nicht zu 100% in jemanden reinfühlen, der Krebs hat beispielsweise. Ich kann Mitleid mit demjenigen empfinden, ich kann auch irgendwie mitfühlen, aber ich kann mich nie zu 100% reinversetzen. Und deswegen war ich da auch irgendwann so versöhnt damit, dass ich immer gedacht habe, ja, keiner macht das, glaube ich, wirklich aus einer richtig ernsthaften Boshaftigkeit, sondern wirklich aus Unvermögen, weil man es einfach nicht zu 100% nachempfinden kann. Ja.
Das kann man, glaube ich, selber dann auch für sich so annehmen und irgendwie da sanfter sein, auch mit sich selber und mit anderen. Aber was würdest du vielleicht sagen, wie können wir es schaffen, dass wir da auch mehr hinkommen? Also dass auch von der Gesellschaft aus vielleicht mehr Verständnis, Offenheit, Annehmen, weniger Stigmatisierung und so erfolgt.
Also ich glaube, erstmal schön wäre es, wenn sich einfach mehr Frauen trauen würden, das auch öffentlich zu machen. Ich glaube, es gibt viele, die wollen das nicht. Das ist natürlich völlig akzeptabel. Aber ich glaube nach wie vor, dass es viele gibt, die sich eigentlich gerne öffnen wollen würden und immer noch denken, ach, irgendwie weiß ich auch nicht. Und wie sieht das aus? Und wie reagieren die Leute? Und das fände ich erstmal schön, wenn das irgendwie selbstverständlicher werden würde. Weil ich halt auch die Erfahrung gemacht habe, dass das wahnsinnig hilfreich ist, so viel Ballast loswerden zu können. Also immer nur Dinge mit sich selbst auszumachen oder letzten Endes auch mit dem Partner ist auf Dauer total anstrengend. Insofern würde ich mir das als allererstes mal wünschen. Und was die Reaktion von außen angeht, ja klar, da gibt es dann so ganz klassische Sachen, dass ich immer denken würde, bevor man auf Dinge reagiert, immer erstmal ein- und ausatmen, bevor man irgendwie einen Satz raushaut oder so. Ich habe natürlich auch unschöne Dinge erlebt. Um mal ein Beispiel zu nennen, man selber hat eine Fehlgeburt hinter sich, man kommt aus dem Krankenhaus und man ist wieder irgendwie unter Leute gegangen, weil man denkt, es tut einem gut und man lacht. Und in der nächsten Situation ist man wieder nicht gut drauf. Dann gab es schon auch mal jemanden, der zu mir gesagt hat, ach Mann, und jetzt warst du doch gerade schon wieder gut drauf und jetzt bist du schon wieder in dem Loch und so. Das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ich irgendwie denke, so, da braucht jeder seine Zeit. Und da wären wir wieder so bei diesem, wie kann man über andere urteilen, wie man mit einem Schicksal umgeht. Das finde ich ganz schwierig und da sollte man immer erstmal so ein bisschen einen kurzen Moment drüber nachdenken einfach.
Du hast vorhin auch gerade angesprochen, dass so dieses in sich reinfressen und mit sich selber ausmachen oder nur mit dem Partner nicht hilft auf Dauer oder vielleicht nicht nur hilft. Wie hast du es geschafft, dieses ganze Negative umzuwandeln, das zu akzeptieren, dieses Urvertrauen wiederzukriegen und dein Leben wieder zu genießen?
Ich glaube, dass es zum einen tatsächlich diese Wut war, die mich irgendwann so weit getrieben hatte, dass ich dachte, ich muss sie jetzt umwandeln. Also irgendwann kommt man an den Punkt, wo man sich selber so ein bisschen damit auf die Nerven geht und auch feststellt, dass diese Wut ja auch irgendwann sich so gegen sich selbst richtet. Und dann war für mich klar, das will ich nicht. Also ich würde es eigentlich immer wieder so beschreiben mit einer ganz bewussten Entscheidung, die man an einem gewissen Punkt trifft, weil man merkt, so jetzt bin ich 100-mal gegen diese Wand gelaufen und ich möchte es nicht. Und was ich bei mir so gemerkt habe, ich fand es besonders schade, dass mir diese Zeit so viel geraubt hatte. Also nicht nur zeitlich gesehen, sondern auch eben genau diese Lebensfreude. Ich bin immer ein Mensch gewesen, der total positiv war, der Lust hatte, Sachen zu unternehmen, einfach Spaß hatte am Leben. Und ich habe dann irgendwann gedacht, wie kann das sein, dass ich jetzt hier angekommen bin und das Gefühl habe, ich habe das alles nicht mehr. Und das war dann schon eine bewusste Entscheidung, dass ich für mich gedacht habe, nee, ich möchte es einfach nicht. Ich will es nicht. Und da kam bei mir auch tatsächlich irgendwann so das Alter, auch wenn man immer sagt, so Alter und Schwangerschaft ist egal. Und das finde ich auch völlig legitim. Jeder soll das für sich entscheiden, wann da der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich glaube, bei mir war so der 40. Geburtstag auch so, dass ich dachte, boah, jetzt... Und ich will es gar nicht so an der Zahl festmachen, aber es war irgendwie so, dass ich dachte, jetzt bin ich ja schon in einem Lebensbereich, der so klassisch gesagt zur zweiten Lebenshälfte gehört. Und entweder entscheide ich mich jetzt dafür, mich sehr lange zu grämen, dass ich jetzt was nicht bekommen habe, was ich irgendwie vermeintlich haben wollte, oder ich fange jetzt einfach an, nach vorne zu gucken und lasse das los. Und ich glaube, das ist es am Ende immer, ne? Das wird man immer wieder hören bei so Schicksalsschlägen oder was auch immer es ist. Es ist am Ende tatsächlich das Loslassen. Das ist das, was am allerschwersten fällt. Aber irgendwann macht's Klick und es geht einfach nicht mehr anders. Und man, also wenn es gut läuft, ne? Es gibt's leider ja auch anders, aber ja. Da wusste ich irgendwie bei mir, das wird mir irgendwann gelingen. Und es kam dann auch der Moment, wo ich sagen konnte, ich habe jetzt keine Lust mehr darauf. Ich will das nicht mehr.
Hast du dir dann auch nochmal Hilfe geholt? Oder war das hauptsächlich auch dadurch, dass du quasi dich selbst daraus geholt hast und selbst dein Leben wieder so in die Hand genommen hast und entschieden hast?
Nee, ich habe mich tatsächlich eine Weile therapeutisch begleiten lassen. Ich glaube, das war ab der zweiten Schwangerschaft, weil das tatsächlich eine ganz große Herausforderung ist, jedes Mal in eine Schwangerschaft wieder reinzugehen und da relativ entspannt zu bleiben. Weil man bekommt ja auch immer den Auftrag, eine Schwangerschaft ist dann besonders gut, wenn man auch entspannt ist. Das ist natürlich das Allerlustigste in so einem Fall, weil man ist alles nur nicht entspannt.
Na klar.
Das war dann für mich schon relativ schnell klar, dass ich das nicht so ganz alleine schaffen würde. Insofern, ja, habe ich mehr Hilfe geholt, genau.
Was ist das, was du heute an deinem Leben total genießt und du sagst, hey, ich bin super glücklich darüber, dass es so ist, wie es ist?
Da würde ich sofort sagen, dass ich tatsächlich alles machen kann, was ich gerne möchte. Ich habe das Gefühl von totaler Freiheit, von totaler Selbstbestimmtheit. Und das war auch das, worauf ich mich ab einem gewissen Punkt auch fokussiert hatte. Also als für mich klar war, das funktioniert nicht mit dem Kind. Und ich glaube, das ist so ein ganz klassischer Reflex, der dann irgendwann eintritt, versucht man eben die Dinge im Leben zu sehen, die gemessen daran positiv sind. Also was würde mich einschränken, wenn ich ein Kind habe? Ja, ich müsste aufstehen, ich müsste irgendwie mich 24 Stunden darum sorgen. Ich würde wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich weniger schlafen. Ich könnte nicht mehr so spontan entscheiden. Das sind alles Dinge, die ich auch vorhin geschildert habe, die mir so Freundinnen ja auch immer wieder so gespiegelt haben, die selber Kinder haben. Die konnte ich dann immer mehr rausstellen. Und das würde ich sagen, ist für mich heute der größte, der allergrößte Gewinn, dass ich auch das Gefühl habe, ich bin nur für mich selbst verantwortlich und ich kann quasi das Beste aus meinem Leben rausholen.
Ich würde gerne am Ende jetzt noch auf zwei Sachen eingehen. Zum einen waren wir jetzt natürlich sehr, sehr bei dir, aber all die Zeit hat dich ja auch irgendwie dein Partner begleitet. Wie war das so für ihn und euch zusammen auch als Paar? Ich meine, ihr habt das ja offensichtlich überstanden, was, glaube ich, auch keine Selbstverständlichkeit ist. Gerade bei so extremen Sachen, sei es ein Schicksalsschlag oder sei es sowas, da sieht man ganz, ganz viele Beziehungen scheitern. Wie habt ihr das geschafft, da an einen Strang zu ziehen?
Also ich glaube, was erstmal super hilfreich war, und das haben auch nicht alle, mein Partner hat diesen Fokus auf das Kind nicht so gehabt. Der hat zwar gesagt, er macht das mit und er freut sich auch, wenn das funktioniert, aber als irgendwie klar war, das wird schwierig, hat er mir immer sehr schnell zu verstehen gegeben, du, egal was dabei jetzt rauskommt, ich muss es nicht unbedingt haben. Und das ist erstmal eine riesengroße Hilfe. Das kann man einfach nicht leugnen. Und ich glaube, warum viele Paare daran scheitern, ist, weil einer dann tatsächlich das doch mehr will als der andere. Und wenn es dann wirklich an den Punkt kommt, aufgeben oder nicht aufgeben, und der andere kann es nicht loslassen, dann ist das einfach wahnsinnig schwierig. Und das war so die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass da einfach Beziehungen dann so wahnsinnig drunter leiden, dass es auch nicht mehr miteinander kompatibel ist. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Darüber bin ich natürlich erstmal grundsätzlich dankbar. Ansonsten, ja, wir haben, glaube ich, das irgendwie geschafft, bei all diesem Drama, was da entstanden ist, trotzdem so ein Stück weit Leichtigkeit für uns beizubehalten. Also ich habe das auch schon mal erzählt und das ist für manche echt schwer begreiflich, aber wir haben es irgendwie so geschafft, trotzdem für uns so eine gewisse Art Humor beispielsweise beizubehalten. Dass man irgendwie, ja, es ist wie gesagt ganz schwer zu beschreiben und manchmal vielleicht auch befremdlich für Leute, aber ich könnte mal ein Beispiel nennen. Also wir saßen mal eines Abends, haben uns irgendwie einen Film angeschaut und dann kam so eine ganz klassische Werbepause. Und ich glaube, jeder hat sowas ja schon mal gesehen. Sie macht einen Schwangerschaftstest und er ist positiv und dann flippen beide aus. Und mein Freund sagte ganz trocken neben mir, naja, gut, jetzt freu dich mal nicht zu früh. Und das war natürlich darauf bezogen, nicht auf das Kind, sondern dass er und ich da in die Erfahrung gemacht hatten, naja, nur weil dein Schwangerschaftstest positiv ist, heißt das jetzt noch nicht, dass du gleich ausflippen musst. Und das waren so Momente, da haben wir wirklich drüber gelacht. Also es war dann eher so eine Erleichterung, dass man sagen konnte, ja komm, ey, was soll's. Das scheint irgendwie gerade unser Thema zu sein. Wir sind hier in so einer Langspielplatte gefangen. Das hat für uns irgendwie ganz gut funktioniert. Und ich glaube, ansonsten haben wir uns einfach gegenseitig oder auch er natürlich mich ganz besonders unterstützt. Ja, war einfach immer da. So, ne? Und hat das im Grunde ja auch ausgehalten. Also ich glaube, dass das wahnsinnig schwer ist für jemanden, das mitzuertragen tatsächlich. Also da wären wir wieder bei diesem Thema Wut und nicht schlafen und so. Das muss man erstmal irgendwie alles auch mitmachen. Und das hat er halt gemacht. Und das ist dann ein großes Glück in so einem Moment.
Absolut. Was würdest du sagen, ist so aus dieser ganzen Geschichte dein persönliches größtes Learning? Die Sache, wo du sagst, ja, das kann ich echt, das habe ich mitgenommen und das kann ich auch anderen weitergeben.
Also für mich ist das absolut größte Learning, dass ich heute für mich weiß, dass ich eine große Zuversicht in mir tragen kann, weil ich weiß, dass es immer schwere Situationen im Leben geben kann, die ich aber bewältigen werde. Also da bin ich einfach mittlerweile frohen Mutes. Und das heißt nicht, dass man wieder Schmerz empfinden wird oder dass es schwierig sein kann. Aber ich habe heute das absolute Wissen, dass ich es schaffen kann, wieder nach vorne zu schauen. Und das macht mich auch tatsächlich glücklich, weil ich irgendwie weiß, so das hat mich gestärkt und das wird mir in vielen weiteren Lebenssituationen auf jeden Fall weiterhelfen.
Das war Hello Christina. Das Gespräch mit ihr hat echt noch so eine Weile bei mir nachgewirkt und ich habe gemerkt, auch wenn man diese Sache nicht mit anderen Dingen im Kern vergleichen kann, das überhaupt nicht geht, bleibt doch irgendwie eine Sache gleich. Also so Dinge anzunehmen und loszulassen und weiterzumachen. Und es ist super hart, im Kleinen wie im Großen, aber es ist auch einfach super heilsam. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen und wenn ihr Leute kennt, deren Geschichte unbedingt gehört werden muss, dann meldet euch bei mir. Ihr wisst, wo ihr mich findet und deswegen bis nächste Woche bei Hello Yara. Thank you.